durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Volker Storch und gesprochen von Kai-Uwe Wolczak.
Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Durch die Bibel. Da befinden wir uns mitten im Neuen Testament, genauer gesagt in den Briefen des Apostels Paulus. Auf dem Programm steht der Brief an die Gemeinde in Kolosse, einer Stadt in Kleinasien. Auf einer Landkarte von heute würde man die Stadt im Lykostal in der Westtürkei finden. Bisher hatte Paulus die Gemeinde in Kolosse noch nicht persönlich besuchen können, aber ihr guter Ruf hatte ihn aufmerken lassen. Im ersten Kapitel des Kolosserbriefes erklärt er ihnen Grundlegendes über die Person Jesus Christus und bezieht damit gleichzeitig Stellung gegen die sogenannte Gnosis, einer Irrlehre jener Zeit. Im ersten Kapitel des Kolosserbriefes haben wir in den Versen 19 bis 23 einige Entdeckungen machen können über das objektive Werk Christi, wie ich es genannt habe. Es geht um grundlegende Glaubenstatsachen, die er geschaffen hat, wie zum Beispiel seinen Opfertod am Kreuz. Dieser Opfertod gilt nicht nur denen, die bereits an ihn glauben, sondern allen Menschen. Denn Gott kommt uns Menschen entgegen, und am Kreuz Jesu wurde das konkret. Wir müssen nichts Besonderes tun, um Gott auf unsere Seite zu bringen. Und das gilt ganz objektiv. Nun, ab Vers 24 spricht Paulus an, was ich als das subjektive Werk Christi für die Heiligen bezeichnen möchte. Und davon handelt schwerpunktmäßig diese Sendung. In dem Textabschnitt, der vor uns liegt, bestehend aus den Versen 24 bis 29, spricht Paulus von seinem Amt als Apostel unter den Heiden und von seinem Selbstverständnis. In Vers 24 schreibt er: Nun freue ich mich in den Leiden, die ich für euch leide, und erstatte an meinem Fleisch, was an den Leiden Christi noch fehlt, für seinen Leib, das ist die Gemeinde. Frei übersetzt könnte man auch sagen: Jetzt habe ich, Paulus, Freude inmitten meiner Leiden für euch, und ich erfülle in meinem Fleisch das, was noch fehlt an den Leiden Christi für seinen Leib, nämlich die Gemeinde. Paulus sagt hier tatsächlich, dass es notwendig war für ihn, das an Leiden zu erfüllen, was am Leiden Christi noch fehlte. Ist das nicht ein unerwartetes, ja, Geständnis? Jemand könnte mir die Frage stellen: Ist das nicht ein Widerspruch zu dem, was Sie ständig lehren? Wie oft haben Sie in dieser Sendereihe gesagt, dass Christus für uns gelitten und die Strafe bezahlt hat, und es gibt nichts, was wir für die Rettung tun können? Ja, das ist auch wirklich wahr, und doch widerspricht dieser Vers überhaupt nicht dem zuvor Gesagten. Paulus hat körperlich gelitten, und das zum Wohle des Leibes Christi. Die Folgerung daraus scheint zu sein, dass es etwas gibt, das an den Leiden Christi fehlt. Eine zweite Auswirkung könnte sein: Es war für Paulus notwendig, das auszufüllen, was fehlt. Und ich denke, es ist auch für alle, die an Christus glauben, notwendig. Mit anderen Worten: Wenn Paulus für die anderen Christen leidet, vollendet dies das Leiden Christi. Ich gebe zu, all dies ist ziemlich erstaunlich. Haben wir doch gerade die Tatsache in den Blick genommen, dass der Kolosserbrief von der Fülle Christi handelt. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, heißt es auch im nächsten Kapitel. Alles findet in ihm sein Zentrum. Er ist es, der die Überlegenheit in allen Dingen besitzt. Doch hier scheint es so, als ob es noch etwas gibt, das getan werden muss. Paulus schreibt diesen Brief aus dem Gefängnis heraus, und er sagt, dass er alle seine Leiden erfüllt hat. Vielleicht erinnern Sie sich, dass der Herr Jesus Christus in Apostelgeschichte 9 gegenüber Hananias den Grund enthüllt hat, warum er Paulus gerettet hatte und wozu er ihn verwenden wollte. Dort lesen wir: Doch der Herr sprach zu Hananias: Geh nur hin, denn dieser, Paulus, ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Inzwischen sitzt Paulus im Gefängnis und er schreibt im Kolosserbrief, dass sich dies erfüllt hat. Eines möchte ich aber klarstellen. Die Leiden des Paulus waren nicht erlösend. Seine Leiden haben nicht zur Erlösung beigetragen, weder zu seiner eigenen Erlösung noch zu der von anderen Menschen. Paulus ist sehr vorsichtig in seiner Wortwahl. Wenn Paulus von der Erlösung durch Christus spricht, dann verwendet er nicht den Begriff Leiden, sondern spricht vom Kreuz und vom Tod und vom Blut Jesu Christi. Es gibt meines Erachtens zwei Arten von Leiden. Es gibt Leiden im Dienst für Gott und es gibt Leiden im Mittleramt zwischen Gott und Mensch. Das Leiden Christi für uns war Letzteres. Genau genommen können wir aber die Leiden Christi in zwei weitere unterschiedliche Kategorien einteilen, zwischen denen ein scharfer Unterschied besteht. Und genau das werden wir nun tun, um dem Sinn dieses Abschnitts der Heiligen Schrift näher zu kommen. Es geht erstens um die Leiden Christi, die er ertragen hat und die nicht geteilt werden können. Er litt als Mensch, er trug menschliches Leid. Er trug Leid, das typisch für die Menschheit ist, seit seiner Geburt in Bethlehem bei seiner Menschwerdung vor über 2000 Jahren. Als er geboren wurde, weinte er da wie andere kleine Babys, die auf die Welt kommen? Ich habe mich das gefragt und ich bin mir sicher, dass er das tat. Er wurde in das Gewand des gebrechlichen Fleisches gekleidet, das Sie und ich haben. Er wurde hungrig, er konnte durstig werden, er erlebte Einsamkeit, er litt Angst und Schmerz und Leid. Er legte sich zum Schlafen in ein Boot, weil er erschöpft und müde war. Das sind menschliche Leiden, wie wir sie alle kennen. Paulus schrieb im Brief an die Galater, denn ein jeder wird seine eigene Last tragen. Es gibt bestimmte Lasten, die wir jeweils alleine zu tragen haben. Wir werden alleine geboren. So geschah es auch unserem Herrn. Wir fühlen alleine Schmerzen. Es gibt bestimmte Probleme im Leben, denen sich jeder von uns stellen muss, und wir stehen alleine vor ihnen da. Es gibt einen Schmerz, der daher kommt, dass wir uns niemandem anvertrauen können. Wir werden krank, und niemand kann unseren Platz einnehmen. Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich einmal mit meiner Frau und unserer Tochter, die damals noch ein kleines Kind war, eine größere Reise unternommen habe. Es war ein heißer Sommer und die Kleine wurde krank. Meine Frau besorgte ein Fieberthermometer und maß ihre Temperatur, fast 40 Grad. Wir brachten sie ins Krankenhaus und wie ich sie dort mit hohem Fieber liegen sah, hätte ich in diesem Moment alles in der Welt getan, um ihr das Fieber abzunehmen und an ihrer Stelle dort im Bett zu liegen. Aber das ging natürlich nicht. Wir können in solchen Situationen nicht miteinander tauschen. Liebe Hörer, es wird eine Zeit kommen, da werden Sie und ich durch das Tal der Todesschatten gehen. Menschlich gesprochen wird jeder von uns für sich alleine sterben. Deshalb ist es wunderbar, Christ zu sein und zu wissen, dass Jesus mit uns sein wird zu diesem Zeitpunkt. Niemand sonst kann mit uns durch den Tod gehen. Doch diese Tatsache erinnert mich daran, Jesus Christus hat auf menschliche Weise gelitten. Das ist ein Leiden, das konnte er nicht mit anderen teilen. Das zweite Leiden, das er nicht teilen konnte, war sein Leiden als Sohn Gottes. Er ist Gott, aber er identifizierte sich mit der Menschheit. Kein Sterblicher hat jemals ertragen, was er durchmachte. Er wurde seinen Geschwistern gleich und er hat gelitten. Aber er litt als der Sohn Gottes. Wir erfahren von diesem Leiden in Psalm 69. Da ist die Rede von einem Menschen, der einen Sack als Gewand anhat, und in den Versen 11 und 12 spricht er gewissermaßen von einer Stammtischgesellschaft, die ihren Spott mit ihm treibt. Ich kann mir lebhaft vorstellen, wie er, Jesus, gelitten hat, weil er der Sohn Gottes war. Er wird verhaftet, die Soldaten des Hohenpriesters verspotten ihn. Sie legen ihm ein kostbares Gewand an und setzen ihm eine Dornenkrone auf. Sie spielen ein römisches Spiel mit ihm, bekannt als die heiße Hand. Wie funktioniert dieses üble Spiel? Nun, sie verbinden ihm die Augen und dann schlagen ihn alle Soldaten mit Fäusten. Einer der Soldaten versetzt ihm keinen Schlag, und dann entfernen sie ihm die Augenbinde, und er soll raten, wer dieser eine war. Auch wenn er damit richtig liegt, werden sie es niemals zugeben, dass er recht hat. Dann legen sie ihm die Augenbinde erneut an und setzen das Spiel fort. Sie alle schlagen Jesus, bis er so entstellt ist, wie man es sich kaum vorstellen kann. Dann hängen sie ihn ans Kreuz. Er leidet auf eine Weise, wie kein anderer Mensch gelitten hat, denn er hat als Sohn Gottes gelitten. Und dann leidet er als Opfer für die Sünden der Welt. Er ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt, und keiner von uns könnte in ein solches Leiden hineinkommen. Wir können uns wohl seinen Tod zu eigen machen. Wir können die Tatsache anerkennen, dass dieser Tod um unseretwillen stattfand. Aber wir können nicht an Jesu Stelle treten. Er ist allein zum Kreuz gegangen. Er war von Gott verlassen, und die Menschen wichen ihm aus. Sein Blut war nicht das Blut eines Märtyrers für eine gute Sache. Sein Blut war das des Opfers. Die ersten 3 Stunden am Kreuz sind für den Verurteilten die schlimmsten. Von 9 Uhr bis zum Mittag war es draußen hell. Für den betreffenden Menschen aber war es die allerschlimmste Finsternis. Was die nächsten 3 Stunden anbetrifft, von Mittag bis 3 Uhr nachmittags, da war es draußen dunkel. Im Matthäusevangelium lesen wir: Und von der 6. Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde. Gemeint ist die Zeit von Mittag bis 3 Uhr nachmittags. Doch in dieser Zeit der Finsternis tat Gott sein Bestes. Zu dieser Zeit wurde das Kreuz gewissermaßen zu einem Altar, auf dem das Lamm Gottes geschlachtet wurde, um die Sünde der Welt hinwegzunehmen. Im 1. Petrusbrief heißt es dazu: Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten. Das ist ein Leiden, das Sie und ich nicht auf uns nehmen können. Der Herr Jesus konnte es nicht an Dritte abgeben. So viel also zu den Leiden Christi, die er nicht mit anderen teilen konnte. Dazu gehören die Leiden, die er als Mensch ertragen musste, vor allem aber die Leiden, die er als Sohn Gottes ertragen hat. Auf der anderen Seite gibt es solche Leiden Christi, die er auf sich nahm und die wir teilen können. Gemeint sind jene Leiden, die Paulus in Vers 24 unseres Bibeltextes anspricht. Da gibt es zum Beispiel ein Leiden um der Gerechtigkeit willen. In der Synagoge seiner Heimatstadt Nazareth sagte Jesus: Nun aber sucht ihr mich zu töten, einen Menschen, der euch die Wahrheit gesagt hat. Er litt um der Gerechtigkeit willen, und uns wird sehr unmissverständlich zugemutet, das Gleiche zu tun. Und wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr selig. Paulus schrieb an den jungen Timotheus: Und alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. Darf ich Ihnen Folgendes sagen? Wenn Sie für Gott leben wollen, wenn Sie einen Standpunkt für das Recht einnehmen, dann werden Sie feststellen, dass Sie von anderen Menschen geschnitten werden. Gottes Mitarbeiter gehen heute bei der Verteilung irdischer Auszeichnungen oft leer aus. Die Welt trachtet stets danach, Menschen Gottes in ein zweifelhaftes Licht zu rücken. Und wenn sie doch einmal bejubelt, dann auch das immer nur mit Einschränkungen. Das ist die Art und Weise, wie die gegenwärtige Welt Gottes Frauen und Männer behandelt. Sportler dürfen glänzen, Leute aus dem Unterhaltungsbusiness werden gefeiert. Politiker erfahren Anerkennung und Professoren werden geehrt. Aber Menschen Gottes werden normalerweise nicht gelobt. Wenn Sie für Dinge eintreten, die für diese Welt fremd sind, werden Sie um der Gerechtigkeit willen leiden müssen. Paulus verstand das, und deshalb zitierte er ein Psalmwort. Wie geschrieben steht: Um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Das wird die 100-fache Erfahrung all derer sein, die für Gott einstehen. Dann gibt es noch das Leiden in dem Maße, wie wir uns für die Verkündigung des Evangeliums mit Christus identifizieren. Johannes schrieb: Wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Der Herr Jesus Christus brachte es auf den Punkt. Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wäret ihr von der Welt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Wenn man nicht von der Welt ist, wird die Welt einen hassen. Ich möchte behaupten, die Beliebtheit eines Christen bei der Welt steht in umgekehrtem Verhältnis zu seiner Gunst bei Christus. Wenn sie bei der Welt als Christ beliebt sind, dann sind sie vermutlich bei Christus nicht wert geachtet. Umgekehrt, wenn sie es als Ziel haben, bei Christus beliebt zu sein, werden sie nicht sehr beliebt sein in dieser Welt. Kinder Gottes sollen ihren rechtmäßigen Platz einnehmen und sich mit Christus identifizieren. Wenn wir um Christi willen leiden, leidet auch der Herr Jesus Christus durch uns, durch seine Gemeinde. Erinnern Sie sich daran, als der Herr Jesus Christus auf dem Weg nach Damaskus Saulus erschien? Da sagte er: »Saul, Saul, warum verfolgst du mich?« Dieser junge Pharisäer war überrascht und verwirrt. Saulus von Tarsus dachte, dass er die Christen verfolgte. Er war schockiert, nun zu erfahren, dass er in Wirklichkeit damit den Herrn Jesus Christus verfolgte. Und das schreibt der Apostel Petrus über unser Leiden. Ihr Lieben, lasst euch durch die Hitze nicht befremden, die euch widerfährt zu eurer Versuchung, als widerführe euch etwas Seltsames, sondern freut euch, dass ihr mit Christus leidet, damit ihr auch zur Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben mögt. Eines ist ganz sicher, wenn es mit dem Evangelium heute vorangehen soll, muss jemand leiden. Vielleicht kennen Sie den alten Spruch: Wenn ein Kind in diese Welt geboren wird, muss irgendeine Frau mit Schmerzen in den Wehen liegen. Und der Grund, warum nicht mehr Menschen zum lebendigen Glauben finden und wiedergeboren werden, liegt für mich darin, dass es nicht genügend Gläubige gibt, die bereit sind, in den Wehen zu liegen. Das heißt, die nicht bereit sind, um des Glaubens willen Leiden auf sich zu nehmen. Leiden ist nicht sehr populär. Aber vielleicht gerade deshalb spricht Paulus davon in Vers 24 unseres Bibeltextes. Alle von uns würden wohl gern eine Erweckung miterleben. Wir reden manchmal leichthin über das Zeugnisgeben für Christus und über das Leben für Gott und all so etwas. Wenn ich offen sein darf, ich kann Ihnen eines versichern, nämlich, wenn es heute mit dem Evangelium vorangehen soll und wenn Menschen gerettet werden sollen, hat jemand dafür einen Preis zu zahlen? Wie viel zahlen Sie denn für die Verbreitung des Wortes Gottes? Was ist es Ihnen wirklich wert? Sind Sie bereit, um des Evangeliums willen zu leiden? Paulus setzt seine Ausführungen im ersten Kapitel des Kolosserbriefes in Vers 25 so fort. Ihr Diener, gemeint ist der Diener der Gemeinde, bin ich geworden durch das Amt, das Gott mir gegeben hat, dass ich euch sein Wort reichlich predigen soll. Der Begriff Amt, den Paulus hier verwendet, kommt aus der Wirtschaftssprache, sogar hier in der Übersetzung. Im wörtlichen Sinne ist Haushalterschaft gemeint, also eine spezielle Art von Verwaltung. Wir sprechen gewöhnlich von der politischen Ökonomie, von der Hauswirtschaft oder der gewerbetreibenden Wirtschaft. Gott befasst sich mit dieser Welt auf Grundlage verschiedener Ökonomien oder Treuhänderschaften. Aber sie haben ihre Basis immer in der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Bevor Jesus in diese Welt hineingeboren wurde, brachten die jüdischen Männer kleine Lämmer als Opfer, und sie sehnten sich nach dem Kommen Christi. Sie wurden nicht durch das kleine Schäfchen gerettet, aber sie brachten das Lamm dar im Glauben und sie erlangten Rettung. Letztlich, auch wenn ihnen das nicht bewusst war, aus der Hand von Christus, der für sie eines Tages sterben würde. Das war der Heilsweg Gottes, die Heilsökonomie oder eben das Amt, das Gott für die Juden im Alten Testament festgelegt hatte. Wir bringen heute nicht mehr kleine Lämmer als ein Opfer dar, weil es jetzt eine historische Tatsache ist, dass Christus schon gekommen ist. Alles, was wir heute zu tun haben, ist, ihm zu vertrauen. Paulus schreibt an die Christen in Kolosse, die ursprünglich aus dem Heidentum stammten: Ihr Diener, gemeint ist der Diener der Gemeinde, bin ich geworden durch das Amt, das Gott mir gegeben hat. Die Christen in Kolosse sind ein Teil dieses neuen Amtes. Denn die Heiden sollen nach Gottes Willen in die Gemeinde, die ursprünglich aus lauter Juden bestand, aufgenommen werden. Paulus fährt fort, dass ich euch sein Wort reichlich predigen soll. Das war etwas, was im Alten Testament noch verborgen war. Doch jetzt hat Gott verlautbart, dass das Evangelium zu den Heiden gehen müsse. In Vers 26 fährt Paulus fort, nämlich das Geheimnis, das verborgen war seit ewigen Zeiten und Geschlechtern, nun aber ist es offenbart seinen Heiligen. Ein Geheimnis, wie es hier erwähnt wird, ist etwas, was noch nicht im Alten Testament offenbart wurde, jetzt aber offenbart worden ist. Wir können im Epheserbrief sehen, dass das Geheimnis nicht in der Tatsache bestand, dass Heiden gerettet würden, denn das war im Alten Testament bekannt, sondern das Geheimnis, das Neuartige, bestand darin, dass Gott nun Israel auf die gleiche Grundlage wie die Heiden setzt. Anders ausgedrückt, alle Menschen sind verloren, alle Menschen haben gesündigt, alle Menschen ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Jetzt nimmt Gott die Juden und die Heiden, Menschen aus allen Völkern, und baut sie in einen neuen Körper ein, der als Gemeinde oder Kirche bezeichnet wird. Das war nie im Alten Testament offenbart worden, aber dieser Plan tritt jetzt zutage. Paulus ergänzt: Nun aber ist es offenbart seinen Heiligen. Denn Paulus war nicht der Einzige, der dieses Geheimnis erkannte und es zu verstehen vermochte. Gott machte es zu jener Zeit seinen Leuten, seinen Heiligen bekannt. Und an die denkt Paulus, wenn er in Vers 27 sagt: Denen Gott kundtun wollte, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das bedeutet, wir sind in Christus. Sobald jemand sein Vertrauen auf Jesus Christus setzt, tauft ihn der Heilige Geist und fügt ihn dem Leib der gläubigen Gemeinde hinzu. Sie und ich haben damit etwas Neues eingebracht, in die Gemeinde oder Kirche gebracht, und dieser Gemeinde oder Kirche steht eine herrliche Epoche noch bevor. Paulus fährt dann in Vers 28 mit Blick auf Christus fort: Den verkündigen wir und ermahnen alle Menschen und lehren alle Menschen in aller Weisheit, damit wir einen jeden Menschen in Christus vollkommen machen. Den predigen wir, schreibt Paulus. Im Grunde predigen wir also nicht das Evangelium, sondern wir predigen den einen, nämlich Jesus Christus. Kein Mensch hat jemals das Evangelium verkündigt, wenn er Christus nicht gepredigt hat. Jesus Christus ist das Evangelium. Er ist das ewige Leben. Johannes schrieb, er würde uns das ewige Leben zeigen, da er das ewige Leben gesehen hatte. Wie bitte? Das ewige Leben sehen? Wen oder was genau hatte Johannes gesehen? Er hatte Christus gesehen. Und, das kann ich nur bekräftigen, damals wie heute gilt entweder du hast ihn oder du hast ihn nicht. Das Evangelium ist Christus. Das Evangelium ist das, was er für uns in seinem Tod und in seiner Auferstehung getan hat und was er in Zukunft tun wird. Was ist gemeint, wenn Paulus schreibt, und wir ermahnen alle Menschen und lehren alle Menschen in alle Weisheit? Ich bin davon überzeugt, dass es sich hier um zwei Befehle für heutige Mitarbeiter handelt. Sprich, es geht um zwei Dinge, die wir tun sollten. Wir sollen das Evangelium predigen, um die Sünder für Christus zu gewinnen und sie vor dem Zorn zu retten, der kommen wird. Und wir sollen alle Menschen in aller Weisheit lehren. Anders gesagt, wir sollen anderen Frauen und Männern mitgeben, dass sie in der Gnade wachsen können und treue Glieder des Leibes Christi sein können. Sie sollen dazu ermutigt werden, Christus in der örtlichen Versammlung zu dienen. Man hat mir erzählt, dass meine Kurse zur Bibel den lokalen Gemeinden helfen, und deshalb haben mich auch viele Pastoren unterstützt. Wenn meine Arbeit nicht den Gemeinden helfen würde, dann müsste ich von mir sagen, dass ich meinem Dienst nicht nachkomme. Paulus formuliert das Ziel des Dienstes so: damit wir einen jeden Menschen in Christus vollkommen machen. Vollkommen bedeutet eigentlich komplett oder gereift sein. Das ist das Ziel der Lehre des Wortes Gottes: Menschen komplett und reif machen. In Vers 29 wird der Apostel noch einmal sehr persönlich. Dafür mühe ich mich auch ab und ringe in der Kraft dessen, der in mir kräftig wird. Was Paulus damit ausdrücken will, wird noch deutlicher, wenn man die erste Hälfte dieses Verses so übersetzt: Das ist es, wofür ich mich abmühe, worum ich ringe. Das Ringen bedeutet Kampf auf Leben und Tod. Paulus gibt uns hier sein ganz persönliches Zeugnis: Ich ringe in der Kraft dessen, der in mir kräftig wirkt. Und das sollte tatsächlich der Wunsch eines jeden sein, der heute für Christus arbeitet: dass er in uns arbeitet auf kräftige Weise, und dass wir zwei Dinge tun: das Evangelium hinausbringen zu den Menschen, damit sie gerettet werden, und dann, dass sie im Glauben aufgebaut werden. Darin bestehen die beiden Dinge, auf die die christliche Gemeinde heute achten sollte, dass sie getan werden. In dieser Sendung ging es um weitere Einblicke in das erste Kapitel des Kolosserbriefes. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel erreichen wir das Kapitel 2. Im Mittelpunkt steht die Warnung, sich von Irrlehrern einwickeln zu lassen und falschen Lehren auf den Leim zu gehen. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören und ein herzliches Gott befohlen.